Второе, это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Потому что если, скажем, польские войска...
Und da spricht er wieder. Wladimir Putin hat am Mittwoch in einem sehr langen Interview mit dem russischen Staatsfernsehen vor allem die Amerikaner gewarnt. Russland sei aus militärisch-technischer Sicht bereit für einen Atomkrieg.
Russia. So what he's telling the Russian audience is that Russia is a mighty country on parity, as he tries to portray it, with the United States, at the same time, of course, also a threat to the rest of the world, basically, and especially to NATO members, not to mess with Russia.
Ja, und die Botschaft war eindeutig, legt euch nicht mit Russland an. Das sagt hier auch der amerikanische Kommentator auf CNN. Das Interview war sicher auch zeitlich kein Zufall, denn in Russland stehen ja Wahlen an, wobei man sich den Einsatz von Gänsefüßchen bei dem Wort Wahlen in diesem Fall nicht verkneifen kann. Es sind jedenfalls 110 Millionen Russinnen und Russen wahlberechtigt. Am Freitag, also morgen, geht es los. Bis Sonntag wird die Wahl gehen. Aber das Ergebnis steht natürlich jetzt schon so gut wie fest. Putin wird es wieder werden. Seine fünfte Amtszeit steht bevor. In dem Interview mit dem Staatsfernsehen hat Putin auch erneut Finnlands Beitritt zur NATO kritisiert und dann angekündigt, die russische Westgrenze sichern zu wollen und dafür auch Truppen an die finnische Grenze zu schicken. All diese Aussagen Putins bestätigen die Befürchtung vieler Beobachter, dass der russische Präsident nach seiner Wiederwahl noch willkürlicher und gefährlicher agieren könnte als bisher.
Presse Play. Was wichtig wird.
Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich bin jetzt gleich verbunden mit unserer Korrespondentin Ina Hartwig in Moskau. Wir werden über die kommenden Wahltage in Russland sprechen, über die Stimmung im Land und über die Trauernden von Alexei Nawalnys Begräbnis. Zwischendurch werde ich Ihnen ein bisschen etwas von einer speziellen Recherche in der Presse erzählen, und zwar über russische Desinformationskampagnen, die auch in Österreich zum Problem werden könnten. Aber vorher hören wir eine kurze Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Ja, und jetzt zu meinem Gespräch mit Ina Hartwig. Sie lässt übrigens anklingen, wie wenig Hoffnung sie hat, dass sich die Lage in Russland nach der Wahl bessern könnte. Auch für westliche Journalisten und Journalistinnen werde die Arbeit vor Ort immer gefährlicher. Zum Einstieg möchte ich von ihr wissen, woran man derzeit besonders gut erkennen kann, dass ab morgen Freitag gewählt wird in diesem großen Land.
Vor allem erkennt man das an Plakaten, die in der Stadt zu sehen sind. Wenige, aber es gibt sie. Man erkennt das an den Nachrichten, wo relativ hinten in den Nachrichtensendungen kommt, wie gut doch alles vorbereitet werde, beziehungsweise wo schon alles abgestimmt worden ist. Denn eigentlich ist schon seit Ende Februar Abstimmung in weit entfernteren Regionen, aber auch in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine.
Ja, es ist eigentlich unvorstellbar. Es sind ja jetzt wahlberechtigt 110 Millionen Russinnen und Russen. Das ist schon eine unfassbare Zahl. Wie läuft denn diese Wahl konkret ab? Also Sie haben gesagt, es ist schon seit Ende Februar, kann man sich registrieren. Aber ich nehme mal an, in den großen Städten ist das alles jetzt erst in den kommenden Tagen die Wahlurnen, die man hier besuchen kann.
Genau, man kann quasi ab diesem Freitag ins Wahllokal gehen und da seine Stimme abgeben. Man kann sich online registrieren lassen und in diesen 3 Tagen sozusagen dann die Stimme abgeben. Und das läuft in dem Sinne genauso ab, wie wir das auch aus dem Westen kennen. Man kriegt ein Wahlzettel, man macht da ein Kreuzchen oder auch nicht und schiebt das in die Wahlurne. Nur hat man nicht besonders viel zu wählen hier.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Gibt es überhaupt jemanden anderen auf dem Stimmzettel? Wer steht denn da noch zur Wahl überhaupt?
Genau, auf dem Wahlzettel stehen 4 Namen von Männern. Das ist zum einen Wladimir Putin, der jetzige Präsident. Dann gibt es einen, der heißt Nikolai Haritonov, das ist ein Vertreter der Kommunisten, ist auch schon 75 Jahre alt und will den Sozialismus zurück. Der dritte Mann im Bunde ist Leonid Slutsky, ein Nationalist, der, als die MeToo-Debatte nach Russland kam, beschuldigt wurde von mehreren Frauen, sie sexuell belästigt zu haben. Er findet das, glaube ich, weiterhin recht lustig und macht sogar recht sexistische Sprüche während des Wahlkampfs. Und es gibt einen 39-jährigen Unternehmer, das ist so ein Spoiler-Kandidat, der sich zwar sozusagen als der andere Kandidat geriert, aber eigentlich überhaupt nicht anders tickt wie die anderen. Keiner dieser drei Gegenkandidaten haben sich jemals gegen Putin ausgesprochen, jemals etwas Regierungskritisches von sich gegeben. Sie haben, also alle drei sitzen in der Duma, im Parlament, und haben alle Gesetze unterschrieben, die in letzter Zeit als sehr diskriminierend und letztlich auch menschenverachtend eingestuft wurden. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass die besetzten ukrainischen Gebiete nach Russland geholt werden. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass die sogenannte LGBT-Bewegung als extremistisch angesehen wird und die Leute dafür bestraft werden. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Menschen, die den Krieg kritisieren, wegen der sogenannten Diskreditierung der russischen Armee oder der Verbreitung von Fakes, verurteilt werden, hohe Strafen bekommen. Also da ist nicht besonders viel Wahl möglich.
Und letztlich ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum sie auf dem Stimmenzettel überhaupt stehen dürfen, oder? Weil es wird ja nur dann, sind ja nur genehme Kandidaten, nehme ich an, die keine Chance haben gegen Putin, aber auch nicht total in Opposition zu ihm stehen.
Genau, denn die Zentrale Wahlkommission hat einiges dafür getan, dass Kandidaten, die tatsächlich etwas anders gewesen wären, die mit einer durchaus Antikriegsagenda angetreten waren oder antreten wollten, dass sie nicht zugelassen werden. Es gab zum einen eine Lokaljournalistin, Jekaterina Donzova, die wollte Präsidentin werden. Die hat es noch nicht mal geschafft, ihre gesammelten Stimmen da abzugeben, also das durfte sie nicht. Und dann gab es noch Boris Nadezhdin, für den über Wochen hinweg Menschen angestanden haben, um ihre Stimme abzugeben, weil die müssen so Stimmen sammeln, bevor sie registriert werden. Er hat diese Stimmen gesammelt, wurde aber nicht registriert aufgrund von formalen Fehlern. So lautete die Begründung. Und sein Fehler war, dass er ganz offen sich gegen den Krieg ausgesprochen hatte.
Jetzt liest man in westlichen Medien, Wladimir Putin sei beunruhigt vor dieser Wahl. Ich habe das im Fokus gelesen zum Beispiel, aber auch in einem Artikel, irgendwo in einem Kommentar in der New York Times. Es führt man darauf zurück, dass es schon wichtig ist, dass da ein gutes Ergebnis herauskommt oder sozusagen auch gemessen an den letzten vier Wahlgängen, wo er Präsident geworden ist. Was wäre denn jetzt ein gutes Ergebnis? Wie viele Menschen müssen da jetzt pro Putin sein, dass er das Gefühl hat, das läuft alles so, wie er sich das vorstellt?
Also vor einem halben Jahr hat der Kreml davon gesprochen, dass Putin 80% bekommen werde. Und diese 80% sind jetzt zu schaffen. Das sorgt natürlich in den Wahllokalen und bei den Beamten in den verschiedenen Regionen. Also diese Wahl ist ja auch eine Art Beweis der Effektivität von Beamten. Also sie müssen dafür sorgen, dass diese Zahlen auch zustande kommen. Wie sie das dann machen, ob sie ganze Belegschaften, Schulen, Fabriken dazu bringen, da geschlossen anzutreten und das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, ob sie dafür sorgen, dass da quasi falsche Wahlzettel in der Urne landen, ob sie das Mittel wählen, dadurch, dass ja online gewählt wird, dass man da manipuliert, das ist dann den Leuten überlassen. Hauptsache ist, die Zahlen stimmen. Und ich nehme an, dass diese 80% auch erreicht werden.
Und dann ist natürlich die wichtige Frage, was kommt danach? Also es gibt auch Beobachter, die befürchten, dass Putin sich jetzt zum Beispiel in Sachen Ukraine etwas zurückhält, den Krieg auch gerade nicht so in die Erinnerung seiner Bevölkerung spülen will, wenn er dann aber wiedergewählt ist, dass er dann noch gefährlicher werden könnte. Wie schätzen Sie denn das ein?
Diese Befürchtung habe ich auch. dass die Repressionen auf jeden Fall noch zunehmen werden, denn er wird sich, ob jetzt mit 80 oder sagen wir mal auch mit 78% gewählt wird, dass er sich sicher fühlt, dass er die Liebe seines Volkes sich sozusagen sicher ist. Und diese Wahl wird ja als etwas begriffen, dass das Volk sozusagen eine Nachfrage hat nach bestimmten Tätigkeiten des Staates. Und die hohe Prozentzahl wird quasi das belegen. Und ich rechne damit, dass da noch mehr Gesetze kommen, die hier alles unter Kontrolle zu bringen, versuchen, was mit irgendeiner Kritik an diesem Staat zu tun hat. Und das wird Aktivisten treffen, das trifft sie ja jetzt schon, das wird Künstler treffen, das wird Journalisten treffen, das wird Unternehmer treffen. Alle müssen sozusagen auf der Spur sein und beziehungsweise gebracht werden.
Hat da der Tod von Nawalny und das Begräbnis vergangene Woche, wo ja doch sehr viele Menschen sich auch getraut haben, hinzugehen und öffentlich zu trauern, noch etwas, ein bisschen etwas an der Stimmung geändert? Spürt man das in Moskau, in den Straßen, dass es schon noch Kritik gibt, oder ist das nur ein ganz kleines Aufflackern gewesen?
Also in der großen Masse spürt man das natürlich nicht. Für die Menschen, die sich tatsächlich getraut haben, da letzten Freitag regelrecht hinzupilgern, voller Angst, voller Sorgen, die haben sich wirklich darauf vorbereitet. Für die war das ein Zeichen dafür, dass man nicht alleine ist. Sie haben gemerkt, aha, es sind noch tausende Menschen da, die so denken. Das sieht man aber auch jetzt. Der ist jetzt seit fast einer Woche unter der Erde und die Leute gehen zum Friedhof. Das ist ein regelrechtes Kommen und Gehen dort. Ich war mehrmals dort und habe mir das angeguckt. Und das ist so ein, von der Metro geht man so 10 Minuten dorthin. Das ist auf einem Hügel. Und man sieht die Menschen jung und alt und mittelalt und mit Kinderwagen und mit etwas größeren Kindern gehen dahin und legen ihre Blumen nieder.
Und gibt es da irgendwelche Informationen über die Menschen, die da zum Begräbnis gegangen sind, dass da danach die dann irgendwie Repressionen erleben mussten oder verhaftet wurden oder sonst was? Weil öffentlich ist ja dann nichts passiert dort. Also es wurde zwar stark bewacht, aber das ist ja ohne ein gröberer Zusammenstoß ist dieser Tag vorübergegangen.
Es wurde da bereits, wurden da mehr als 40 Leute mitgenommen, um ihre Papiere zu überprüfen. Es wird wahrscheinlich auch kommen, weil das ist alles voller Kameras. Auch am Friedhof hängen mehrere Kameras. Und Russland ist sehr gut ausgestattet mit Gesichtserkennung. Das heißt, sie werden zumindest mal einige da rausfischen können, an denen sie irgendwelche Exempel statuieren. Das passiert auch jetzt, denn es gab ja bereits vor der Beerdigung gab es Blumenniederlegungen an unterschiedlichen sogenannten spontanen Gedenkstätten in ganz Russland, auch in Moskau an vor allem 2 Stellen. Für politisch Repressierte, eigentlich aus der Sowjetzeit. Und da gab es ja zum einen auch Zusammenstöße und da werden auch Leute verurteilt. Die bekommen dann meistens so eine 15-tägige Arreststrafe. Die ersten sind da jetzt quasi rausgekommen aus dieser Arreststrafe.
Und mit der Begründung? Also was, wofür?
Störung der öffentlichen Ordnung.
Aha. Also da wird einfach irgendwas gefunden, was dann halt passt.
Genau, beziehungsweise man will ja, also in einigen Regionen ist ja sogar schon die Verwendung des Namens Nawalny, egal wo, strafbar geworden. Nawalnys Organisationen gelten ja hier als extremistisch und jetzt will man offenbar sogar seinen Namen als extremistisch einstufen lassen.
Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, auch in Europa und Österreich wird in diesem Jahr gewählt. Es gibt aber gut begründete Angst vor sogenannten Desinformationskampagnen aus, richtig erraten, Russland. Wie meine Kollegen Daniel Bischoff, Susanna Bastaroli und Jürgen Streihammer in den vergangenen Tagen recherchiert haben und von Fachleuten, unter anderem aus dem Bundesheer und dem Bundeskanzleramt, erfahren haben, geht man davon aus, dass Russland gerade derzeit ganz gezielte Desinformationskampagnen in Europa vorbereitet. Und hier gerade auch auf das eher amerikafreundliche und russlandfeindliche Österreich abzielt. Dem Kreml geht es dabei gar nicht nur darum, dass die Welt seine Gegenerzählung über den Krieg gegen die Ukraine glaubt, sondern dass gar nichts mehr geglaubt wird. Das schreibt mein Kollege Jürgen Streihammer in seinem Leitartikel. Außerdem hat ihm ein Gesprächspartner erzählt, dass Desinformationskampagnen in etwa so wirken, wie wenn man einen Menschen mit einer Verkühlung oder Grippe infiziert, um ihn dann weiter zu attackieren. Ja, und wie wird das alles gemacht? Durch Fake News. Und zwar werden die durch Bots oder Influencer oder fragwürdige Internetseiten wie Pravda.de oder Newsfront gestreut. Dabei werden mittlerweile längst künstliche Intelligenzanwendungen verwendet, um beispielsweise Deepfakes herzustellen. Pravda.de ist Teil einer 193 Plattformen umfassenden russischen Desinformationskampagne und hat übrigens auch eine Österreich-Rubrik, wobei die Texte dort immer noch haarsträubend schlecht ins Deutsche übersetzt werden, also leichter auch als Fakes erkennbar sind. Bots werden in riesigen Mengen eingesetzt. Im Jänner hat zum Beispiel Deutschland eine Desinformationsaktion aufgedeckt, bei der 50.000 Bots auf der Plattform X eingesetzt wurden, um dann mehr als 1 Million Nachrichten mit Kreml-Propaganda zu verbreiten. Es werden aber auch sehr gerne bekannte Webseiten wie der Guardian, der Spiegel oder die französische Le Monde nachgeahmt und dann mit Falschmeldungen überflutet. Das heißt, man könnte glauben, wenn man darauf klickt, dass es sich um die seriösen genannten Medien handelt und dann glaubt man die Meldungen, die dort zu lesen sind, vielleicht mehr. Der EU-Kommunikationsexperte Lutz Güllner hat meiner Kollegin Susanna Bastaroli erzählt, dass die 72 Stunden vor einer Wahl eigentlich immer die gefährlichsten sind, weil dann nämlich die Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren, die sonst noch manchmal greifen, wie zum Beispiel das Klarstellen von Falschbehauptungen, also eine ganz einfache Form. Selbst das geht sich dann nicht mehr aus. Dennoch warnen sowohl der EU-Experte Güllner sowie auch Wiener Experten davor, diese Kampagne nicht überzubewerten. Eine gefestigte Demokratie müsste so etwas aushalten, sagte einer unserer Gesprächspartner. Unsere Wahlen sind sicher und legitim, ohne Zweifel, sagte wiederum Lutz Güllner. Ein Satz, den man auf Russland und die dort nun stattfindenden Wahlen sicher nicht umlegen kann. Und damit gehen wir noch einmal zurück zu Ina Hartwig in Moskau. Ich wollte von ihr auch noch wissen, wann denn das Ergebnis am Sonntag genau feststehen wird und ob und wie sich Putin dann als erneuter Sieger feiern lassen wird.
Also am Sonntag, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ab dann wird ausgezählt. Ich nehme an, nach einer kurzen Zeit steht das Ergebnis soweit fest, das vorläufige. Man muss nämlich abwarten, was in Kaliningrad gewählt wird. Und das ist ein bisschen westlicher und dann dauert es sozusagen eine Stunde länger als in Moskau zum Beispiel. Und das amtliche Endergebnis wird es erst bis spätestens 25. März geben, so heißt es bei der Wahlkommission. Aber letztlich ist das ohnehin, spielt es keine große Rolle. Es wird am Sonntag feststehen. Ich nehme an, Putin wird sich auf der Bühne irgendwo zeigen. Zumindest ist für den Montag eine Veranstaltung geplant, wo er sich feiern lassen will. Aber wahrscheinlich wird er schon am Sonntag vor die Leute treten und für die Einheit des Volkes danken und für die Unterstützung.
Eine Frage, die ich Ihnen immer gern stelle, ist, was werden Sie machen die nächsten Tage als Journalistin? Wie beobachtet man so einen Wahlvorgang? Was haben Sie so als Plätze für sich im Kopf, die Sie besuchen werden?
Ich habe mich im Vorhinein mit einigen Leuten unterhalten, ob sie überhaupt zur Wahl gehen, warum sie zur Wahl gehen oder nicht zur Wahl gehen. Es gibt ja auch eine Aktion von Nawalny-Anhängern oder überhaupt oppositionell gesinnten oder unzufriedenen Menschen. Also Nawalny selbst, als er noch gelebt hatte, hatte dazu aufgerufen, am Sonntag um 12 Uhr ins Wahllokal zu gehen und entweder gegen Putin zu stimmen oder den Wahlzettel ungültig zu machen. Die Aktion nennt sich Mittag gegen Putin. Da muss man halt schauen, was da passiert. Ich werde da tatsächlich auch zu einigen Wahllokalen hier in der Nähe gehen und das beobachten, ob da überhaupt jemand kommt und mit welchen Gedanken sie da hingehen. Und eben im Vorfeld hatte ich mich mit einigen Leuten unterhalten, was für sie die Wahl bedeutet und ob sie da hingehen werden. Und die meisten sagen dann, was soll ich da? Es steht ja eh schon alles fest.
Das heißt, man ist jetzt auch nicht, man geht nicht von einer wahnsinnig hohen Wahlbeteiligung aus, oder?
Nicht besonders, wobei natürlich auch die Wahlbeteiligung für den Kreml wichtig ist. Und dafür tut zumindest die Moskauer Stadtverwaltung einiges. Hier ist an diesem Wochenende auch ein großes Fest, also grundsätzlich ein großes russisches Fest. Maslenitsa heißt es, ein Butterfest, wo man sozusagen den Frühling in Empfang nimmt und den Winter vertreibt. Und dann gibt es Blini zu essen, die sogenannten Pfannkuchen an jeder Ecke. Es werden irgendwelche Spiele gespielt, man kann etwas gewinnen. Man kann auch etwas gewinnen, wenn man sich online registriert für die Wahl. Und somit sorgt man dafür, dass sich die Leute beteiligen.
Und rausgehen und schon mal draußen sind und dann, ja, das ist ein wenig überraschend, ein gutes Mittel, um die Menschen zu mobilisieren. Aber jetzt noch einmal eine Frage, auch wenn sie naiv klingt, wenn da jetzt doch eine gewisse Restprotestwilligkeit in der Bevölkerung ist und zum Beispiel diese Mittagsaktion manche hören und dann zum Beispiel nicht, also gegen Putin stimmen oder ungültig stimmen, ist da nicht eine gewisse Chance, dass das doch dieses hohe, das erwartete hohe Ergebnis schwächt? Also gerade auch, weil dieser Tod von Nawalny so nah ist und weil da doch Menschen noch da sein können, die sich das trauen. Weil ganz ehrlich, in der Wahlurne, das darf man sich ja, glaube ich, nicht so vorstellen, dass dann jemand neben dir steht und dir den Finger auf den Stimmzettel legt. Also da kann ja dann wirklich jeder eigentlich tun und lassen, was er möchte. Auch wenn die Auswahl nicht besonders groß ist, aber man kann eben ungültig stimmen.
Das kann man, das werden sicherlich einige Leute tun. Die Frage ist, was passiert mit den Wahlurnen, wenn die Wahllokale zu sind? Es sind 3 Tage, an denen abgestimmt wird. Da ist einiges möglich. Und
ist daher auch der Vorschlag, das erst am Sonntag zu Mittag zu machen, weil es dann eben nicht mehr so viel Spielraum gibt,
genau,
noch was zu manipulieren oder die auszusortieren? Ich meine, das kann man natürlich trotzdem, also alle Wahlhelfer können natürlich angewiesen werden, diese Stimmen auszusieben, oder?
Also es ist tatsächlich, könnte dann ein Zeichen gesetzt werden, dass man doch nicht mit allem einverstanden ist. Die Frage ist, wie viele Leute werden sich daran beteiligen und was die Auszähler damit dann machen werden.
Es bleibt auf jeden Fall interessant, aber auch irgendwie gruselig aus unserer Warte natürlich. Danke für Ihre Schilderungen und alles Gute für die nächsten Tage.
Danke auch, sehr gern.
Ja, und wir machen an dieser Stelle Schluss. Analysen und Informationen zur Wahl in Russland finden Sie in den kommenden Tagen natürlich auf unserer Webseite. Und in der Beschreibung dieser Podcast-Folge habe ich Ihnen gleich alle relevanten Texte über russische, aber auch chinesische Desinformationskampagnen gestellt, damit Sie da gleich weiterlesen können, wenn Sie wollen. Und apropos Wahlen, wir haben da noch etwas anderes für Sie, ein besonderes Abo für das Superwahljahr. Und zwar gibt es die gedruckte Presse am Freitag, am Samstag und am Sonntag und dazu den rund um die Uhr Digitalzugang für 12 Monate um nur 6,90 Euro pro Woche statt regulär 10,50 Euro. Ich würde sagen, am besten Sie melden sich gleich an unter diepresse.com/Wahlabo. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.